Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Devs on Tape. Heute, wie in den letzten Folgen auch, ich werde nicht müde, das zu sagen, von der DOAC 2024 aus Nürnberg. Wir haben mal wieder unser Lasso geschwungen und haben vom Flur und von der Venue hier jemanden in unseren Podcast eingeladen, die haben eine ganz, ganz interessante Story zu erzählen. Aber ich darf es natürlich auch diese Folge nicht vergessen. Hallo, liebe Caro.
Oh, hallo, Kai.
Und verliert den Stift.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich fast meinen Stift hier verloren.
Ja, und genau. Hallo an alle Zuschauer oder Zuhörer, eher gesagt. Wir freuen uns darüber, jetzt einen coolen Projektbericht zu hören. Und zwar haben wir zu Gast Anja Polier und Steve Raupach. Hallo, ihr zwei.
Hallo, ihr beiden.
So, wir brauchen nicht zu sagen, dass ihr das erste Mal macht. Deswegen, ich glaube, das wird Sahne. Ja, so kann man es so zeichnen.
Ich bin gespannt, weil für uns ist es ja das erste Mal mit vier Personen.
Ja, ne? Mit zwei Gästen.
Wird spannend. Kriegen wir hin.
Ich bin gespannt. Ja, ich würde dann direkt das Wort an euch übergeben. Stellt euch doch gerne mal vor, Anja, wer bist du, was hast du so gemacht und was ist deine Rolle gewesen in dem Projekt, von dem ihr gleich berichten werdet?
Ja, also mein Name ist Anja Polier, ich bin Anfang 40 und ihr habt heute die Premiere, mit uns beiden zusammen zu sein. Und für uns war unser Projekt eine Premiere, nämlich indem wir die Ersten waren, die ein Rechenzentrum komplett unterbrechungsfrei umgezogen haben. Zu meiner Person noch, ja. Ich bin verheiratet, mache unglaublich gern Sport, gehe klettern als Ausgleich zu dem, ja, was hier sonst so in meiner Tätigkeit los ist. Ich bin im Programmmanagement unterwegs und habe in dem Projekt, worum es gleich geht, die Gesamtprojektleitung übernommen.
Bin gespannt.
Ja. Yeah.
Ja, ich bin der Steve und bin bei der Kongstar Infrastrukturarchitekt und fühle mich und werde auch verantwortlich gesehen für das ganze Thema Infrastruktur in dem On-Premise-Environment und auch Architektur in diesem ganzen Kontext. Ja, und in dem Projekt habe ich quasi den technischen Projektleiter oder den Architekten gemacht. Das heißt, die ganze technische Planung durchdacht, mitgeplant, Anja zusammen das Projektmanagement auch unterstützt an der Stelle und halt mich um den technischen Part gekümmert und natürlich auch das Gewicht innerhalb der Kongstar, weil das Projekt mit der MMS zusammen gemacht wurde, ging es halt darum, die Waage auch intern zu halten in der internen Kommunikation. Und da habe ich auch unterstützt. Ich selbst, ja, Corona war so ein Wandel für einen selber und da habe ich mit dem Japanischlernen angefangen und ja, interessiere mich total für die Kultur und war jetzt auch mehrfach da. Mhm. Und mit meinem Sohn, der vor 2,5 Jahren geboren ist, bin ich jetzt damit beschäftigt. Mhm. Und genau, meine Hobbys sind jetzt gerade Freizeit finden
und wenn es
geht,
lernen,
weiter eine Sprache zu lernen, weil das nochmal ein guter Wechsel von den Reizen im Kopf ist. So, zur Arbeit war das irgendwie ein guter Ausgleich, nochmal im Kopf was anderes zu machen.
Ist witzig, weil ich habe dein LinkedIn-Profil natürlich auch gestalkt und da habe ich auch die Schriftzeichen gesehen und da wollte ich dich schon fragen, ob das, welche Schriftzeichen das sind, oder sind das wahrscheinlich japanische?
Genau, das ist japanisch, da steht einfach nur, ich glaube, eine Person, die japanisch lernt oder so.
Ja.
Also ich dachte, HTTPS irgendwie so ganz mit in solchen Zeichen ausgedrückt. Ja, nee, vielleicht kriegen wir die Verabschiedung dann heute auch auf Japanisch hin.
Ja, das ist durchaus denkbar, auf jeden Fall, ja.
Dann haben wir da ja schon mal direkt was, worauf wir uns freuen können, meine Folge.
Für mich noch einmal kurz, bevor wir ins Projekt einsteigen, einmal zur Klärung, weil du arbeitest ja an bei der Telekom und du arbeitest dich bei der Kongstar oder bei Kongstar. Wie passt das zusammen, dass ihr dort zusammen Projekte macht? Also, ne, die Unternehmen haben wahrscheinlich was mit zusammen zu tun, aber Wie kam es dazu?
Ja, das ist gar nicht so kompliziert, denn die Kongstar ist eine 100% Tochter der Telekom. Mhm. Das heißt, wir sind eine Telekom-Einheit und konzentrieren uns halt auf einen Markt, den die Telekom mit der Hauptmarke noch nicht so abdeckt. Mhm. Also wir sind Teil eines Multibrand-Ansatzes. Und von Anbeginn der Zeit der Kongstar, wo die Infrastruktur selber übernommen wurde, vor 14 Jahren oder sowas, noch länger, 17 Jahre fast, glaube ich, hat man im Konzern geschaut, wer uns da unterstützen kann in der Plattform. Und da war das damals auch die T-Systems MMS, also der ist gewechselt. Und somit hat die MMS uns von Anfang an begleitet. Mhm. So. Und daher sind wir schon immer miteinander verbandelt in dem Infrastrukturkontext.
Okay.
Also in dem Betriebskontext im Prinzip. Die MMS macht für uns den Betrieb des Rechenzentrums und der Services, den Basisbetrieb, und obendrauf setzt dann eine externe Entwicklung auf, die von uns gesteuert wird im agilen Kontext.
Mhm. Okay. Was bedeutet MMS? Entschuldigung.
Es ist nicht die SMS mit Bildern, wie
man das sich denkt. Ja, man könnte es denken. Damals hießen wir T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Wir sind zurück von der T-Systems, von der Oma sozusagen, zur Mutter, direkt auf die Ebene Deutsche Telekom, MMS GmbH. Und wir sind jetzt auch nur MMS GmbH, aber im Grund ist es Multimedia
Solutions. Ah, okay.
Ich habe eine andere Definition dafür.
Okay.
Weil die Mitarbeiter heißen entweder Michael oder Martin. Das ist Michael und Martin.
Ach so.
Das ist wirklich so. Wir haben im Team, glaube ich, jetzt 3 oder im Bereich 3 oder 4 Michaels, 5 oder 6 Martins und immer, wenn jemand von der anderen Einheit der MMS dazukommt, ist es, ja, da gibt es den Martin. Wie kann das auch anders sein?
Das ist so eine andere Definition von Diversität, ne? Wenn man schon mal bei den Vornamen anfangen müsste, eigentlich ein bisschen Varianz reinzubringen.
Deswegen haben wir alle Nicknames.
Das stimmt. Ja, die haben
also so richtige Oldschool-Gamer-Namen so.
Eher so die Person beschreiben. Also wir haben jetzt den einen, der eine Michael ist jetzt der Rudi und der eine Martin ist der Schrotti und so, das ist so.
Super cool, das sind auch gleichzeitig jetzt auch direkt Shoutouts an euer Team, ne?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Krebsi, genau, wir haben alles. Genau.
Ich bin Prinzessin Lea.
Ich wollte schon fragen, wie ist euer Spitzname?
Naja, oder Polly.
Oder Polly.
Ja,
wer kennt's nicht, Polly Pocket von damals noch?
Ja, nicht nur von damals. Also da ist meine
Gibt's
Tochter
doch
jetzt. Ja, okay. Ja, doch. Das ist ganz groß bei meiner Tochter aktuell. Ja,
cool.
Ja, wunderbar. Ich würde mal, wir stellen uns jetzt auf Sprungbrett und tauchen gleich richtig tief ins Projekt ein. Ja, also vielleicht fangen wir, ich schlage mal vor vorne an. Was sind die Beweggründe gewesen? Was ist der Start gewesen? Die Notwendigkeit. Warum habt ihr das Projekt angefangen?
Was haben wir denn jetzt? Fast 2025. Also der Anfang war. Vor fast 5 Jahren kam mein Bereichsleiter auf mich zu und sagte, was haben wir denn eigentlich so im Bereich Business Continuity Management? Da habe ich gesagt, ja, wir haben uns irgendwann mal dazu entschieden, dass wir in einer Entfernung von über 100 Kilometern oder 200 Kilometern, glaube ich, dass wir da mal so eine Sicherung ablegen. Also einfach von dem, was wir haben, unsere Backups legen wir mal dahin und dann haben wir die da. Und die Geschäftsführung kam zu ihm in dem Moment und sagte, sind wir eigentlich da noch gut aufgestellt? Und dann hat das Thema seinen Lauf genommen und dann wurde klar, dass es BCM ja was Riesiges ist und dass unser kleiner Teil, der wirklich diese Business Support Systeme in der Infrastruktur abdeckt, nur SCM ist, sondern Service Continuity Management. Und da gibt es auch viel, das unterteilt sich dann wieder in viel Papierfärben, also Prozesse haben und planen und dokumentieren. Aber auch ein gewisser Teil davon ist Hochverfügbarkeit, Resilienz, Wiederherstellbarkeit, wie kann ich unsere Geschäftsfähigkeit am Laufen halten? Und da wir hauptsächlich online sind, ist Technik unser Geschäft.
Also das betrifft wirklich alle eure Daten. Ja, das von der Website bis hin zum letzten Customer- und Abrechnungsinformationen.
Genau. Okay. Es geht von der Webseite bis hin zu den Big Data-Ansätzen, die wir hinten im Backend fahren, Provisionierungssysteme oder auch das Ansprechende des Konzern-Environments, wo wir dann natürlich unsere Tarife anbieten. Und da müssen wir auch, haben wir auch Schnittstellen mit Partnern. Genau, das geht komplett bis dahin runter.
Und wie war das dann? Also als dein Chef dann auf dich zukam und die Chefs dann wahrscheinlich festgestellt haben, Mensch, eigentlich bräuchten wir ein bisschen mehr als nur Backup. Seid ihr dann auf Anja zum Beispiel zugegangen oder?
Ich hatte überhaupt keine Lust. Weil der Umfang ist einfach so riesig. Ne? Man greift so ein riesiges Thema an. Wie gut sind wir eigentlich aufgestellt für Flugzeugabstürze, Erdbeben? Mhm. Und wir haben ja über die letzten Jahre auch die Fluten in Deutschland viel, viel stärker erlebt. Also die ganzen Umweltthemen sind einfach viel, viel brisanter geworden. Und naja, die Anfrage kam zu mir, wir machen mal da irgendwie was. So, und irgendwie was machen ist kein richtiger Auftrag, sondern das ist eher so, ich zeig dir mal kurz, Chef, über was wir da reden und du sagst mir, gibst mir dann Guidance, wie wir weitergehen. Und das hat wirklich lange gedauert. Also ich glaube, es ist 1,5 Jahre, 2 Jahre sind es lang gegangen, bis dann klar war, ja okay, wir wollen das wirklich machen. Weil am Anfang habe ich das noch so als Idee wahrgenommen, so, man könnte ja mal. Und dann wurde es wirklich ernst und dann ist es wirklich so, dann bin ich wirklich zur MMS gegangen, weil wir haben, also wir selber haben ein Cross-Company-Team, das heißt, ich habe immer mit MMS-Kollegen jeden Tag zu tun, auch im Daily und so weiter. Also wir sind sehr eng vernetzt und dann war klar, ja, wir brauchen ein Projekt und dann habe ich Richtung MMS dann gesagt, zu Anjas Chef, es gibt keine Option, Anja wird meine Projektleiterin. Ansonsten schaffen wir das nicht. Also das war von mir aus gesetzt, ne? Da gab es keine Auswahl. Da habe ich gesagt, mach sie frei, wir brauchen sie genau dafür. Ne? Und genau dann geht quasi die Story da los im Projektmanagement.
Ja, cool.
Und dann kamen wahrscheinlich die ganzen Leute dazu, die ihr dann akquiriert habt. Ich meine, ihr habt die Server ja nicht alleine rübergetragen. Wie groß war das Team, was euch dabei unterstützt hat?
Wir waren, ich würde gerne nahtlos anknüpfen an das,
ja,
was
gerne,
Steve gesagt
gerne.
Hat, weil es irgendwie auch nochmal die Story aus dem Vortrag aufgreift. Ich habe mir gedacht, okay, Rechenzentrumsumzug, da fasse ich so Technik an.
Mhm.
Ich sitze nicht nur hinter einem Rechner, sondern ich packe Kabel und keine Ahnung, ich bin da richtig mit dabei. Und da habe ich gedacht, okay, das wird cool.
Mhm.
Und dann sind aber Stück für Stück so viele neue Begrifflichkeiten, Höheneinheiten. Ich kriege es schon gar nicht mehr alles zusammen.
Ja, ich kann dir helfen.
Dazu komme ich gedacht, oh mein Gott, wie soll ich das denn auf die Fichte kriegen? Aber okay. Tief Luft geholt und dann haben wir Projektmanagement begonnen. Und wir haben mit dem Kickoff gestartet und sind im Projektteam 12 Kollegen. Das heißt, das komplette Infrastrukturteam. Später habe ich mir noch einen Teilprojektskollegen, den Marco, mit dazu geholt, weil das Projekt wirklich so riesig ist, was den Projektmanagementanteil angeht. Und schlussendlich haben wir über 60 Stakeholder gehabt, die es, ja, sag jetzt mal, zu jonglieren gab.
Ja. Ja, klar, ist ja auch eine große Herausforderung, ne? Also erstmal muss man sich ja an die Technik einfinden. Also man muss ja erstmal wissen, wie ziehe ich denn ein Rechenzentrum ja auch um? Wohin? Ist ja wahrscheinlich auch noch die Frage offen gewesen, nehme ich mal an. Weiß nicht, habt ihr was Neues gebaut an Gebäude oder habt ihr dann vielleicht auch was gemietet?
Ganz
ausgehoben? Welche Stollen?
Ich glaube, da wären wir noch nicht fertig. Ganz kurz zur Ergänzung noch gesagt. Die Entscheidung, wo es hingeht, die war natürlich nicht ganz einfach getroffen.
Mhm.
Ja, also es gibt in Deutschland ganz viele Rechenzentren und ich glaube, Deutschland war klar. Ne?
Mhm.
Ja, also man weiß nicht, wie ein Umzug funktioniert, bevor man ihn macht.
Ja.
Ne? Also wenn jemand schon weiß, wenn man selber mal umgezogen ist, ja, keine Ahnung, packt mal irgendwie Kisten.
Yeah.
Und ich sage, der dritte Umzug ist der beste, weil dann hat man alles in Kisten am Tag selber, das kennen wir alle.
Hallo, hier ist mal wieder Caro aus dem Schnitt. Ihr wisst, wenn ich mich zwischendurch melde, dann ist wieder irgendwas schiefgelaufen aus der letzten Folge. Ja, also auch hier haben wir ein kleines technisches Problem gehabt. Das hing mit der anderen Folge vom letzten Mal mit Gerald quasi zusammen. Und da das aber nur in diesem Fall einmal zwischendurch ist, würde ich euch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir in den 10 Minuten erzählt bzw. besprochen haben, bevor wir gemerkt haben, dass die Aufnahme gestoppt hat. Also wir haben ja zuletzt abgeschlossen mit den Umzugskisten, von denen Steve gesprochen hat. Danach hat er erzählt, dass sie sich verschiedene Standorte angeguckt haben, dass sie ein Active-Active-Aufbau ja als Zielbild hatten. Das heißt, dass es quasi 2 Standorte gibt, die nicht an einem Ort sind in diesem Fall, sondern an 2 verschiedenen Orten, und die sich dann halt auch dauerhaft live spiegeln. Und genau, er hatte dann nochmal betont, dass in diesem Fall oder dass in deren Fall halt eine Brandschutzebene, also dass es quasi 2 Flüge sind in dem gleichen Gebäude oder halt nebeneinander in 2 verschiedenen Räumen und dann durch Brandschutztüren getrennt, dass das bei denen nicht eine Option war, sondern dass sie halt auch Flugzeugabstürze oder Erdbeben, also die haben dann auch geguckt, wo denn die Gräben in Deutschland für Erdbeben und sowas langlaufen, wie sie das denn am besten dort mit einbeziehen können. Und dazu kam noch die Vorgabe der Geschäftsführung, dass idealerweise konzerneigene Rechenzentren verwendet werden sollen, damit halt die Kosten eben im Konzern bleiben. Und da sind sie dann sogar fündig geworden. Sie haben ein Rechenzentrum gefunden, das an 2 verschiedenen Standorten schon steht. Das, sogar mit einer Direktleitung miteinander verbunden ist. Also man muss da nicht übers Internet, sondern man hat halt hier direkt eine Leitung in das andere Rechenzentrum gelegt. Haben eine Co-Location, hat das genannt, mit einer Direktverbindung. Und das ist es dann am Ende geworden. Und dann wurde es ernst. Anja hatte dann nochmal, also dann kam er wieder zurück auf das Methodik-Thema. Hatte Anja dann erzählt, dass sie sich auch eingangs erstmal ein paar YouTube-Videos angucken musste, wie denn so ein Rechenzentrum-Umzug läuft, weil sie hat ja vorher noch gar keine Berührungspunkte damit. Wir haben sie dann auch gefragt, wie das denn mit der Methodik rund um die Projektorganisation denn so gelaufen ist. Also beim Kickoff zum Beispiel haben sie sich dann erstmal unterhalten, wie funktioniert das? Dachten sich im ersten Zuge, naja, super kompliziert kann das gar nicht sein, haben sich dann aber die Meilensteine eben angeschaut und das Ganze einmal dokumentiert und waren dann in 4 Phasen quasi von den Meilensteinen, nämlich einmal an die Machbarkeit, der Planung, der Umsetzung und den Nacharbeiten. Daraus ergaben sich dann Arbeitspakete und das haben sie dann erstmal in Confluence dokumentiert. Wir hatten auch gefragt, wie sie denn die Aufgaben selbst dokumentiert haben, weil oft in solch großen Projekten ja MS Project zum Beispiel verwendet wird, gerade was dann so die klassischen Projekte, sag ich mal, Projektstrukturen angeht. Und dort hatten beide erzählt, dass man MS Project in dem Fall leider nicht benutzen konnte, weil es company-übergreifend, also intern zwischen den Firmen des Konzerns, wurde das Ganze übergreifend geplant. Und da hatte MS Project bei denen wohl nicht funktioniert, weil man eben parallel an der Datei hätte arbeiten müssen. Also haben sie sich eingangs tatsächlich für Miro entschieden. Und in Miro fanden sie es anfangs ganz toll. Ich glaube, das kennt jeder, der da schon mal gearbeitet hat. Wenn man da so einsteigt, dann fühlt man sich ganz frei und kann dann viele Sachen hin und her schieben und so. Aber mit zunehmender Komplexität und mit der Ausarbeitung der einzelnen Aufgaben ist das Miro-Board dann wohl sehr unübersichtlich geworden, weshalb sie dann auch parallel in Jira die ganzen Aufgaben getrackt haben. Und am Ende hatten sie über 3000 Tickets für dieses Projekt und hatten dann aber die Problematik auch, dass Miro-Board, das wollten sie gerne weiterführen, was halt eine gute Übersicht geboten hat, dass man das Miro-Board und das Jira-Board irgendwie parallel halt abgleichen musste. Und damit man das Ganze nicht manuell machen muss, weil ihr könnt euch vorstellen, 3000 Tickets schon echt viel, haben sie sich dann sogar ein eigenes kleines Tool geschrieben, welches dann die Struktur einmal abgeglichen hat, in welchem Status welches Ticket ist und welche Hintergrundfarbe und sowas in Miro hinterlegt wird. Und dann kamen wir zu dem Thema Jira und Organisation und dort setzen wir jetzt gleich wieder ein. Da stellt dann Kai seine Frage, die er zuletzt stellen wollte. Ich hoffe, euch hat der kleine Zwischeneinwurf nicht so sehr rausgerissen. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß bei der weiteren Folge und bis dann.
Ich wiederhole die Frage einfach nochmal. Wir haben gerade ja darüber gesprochen, dass ihr Jira eingesetzt habt und unterschiedliche, ja, eure Methode, euer Setting gewählt habt. Und da war meine Frage dazu, ob ihr später auch nochmal nachjustieren musstet, was den Aufbau des Projektes angeht.
Das mussten wir tatsächlich nicht. Wir haben wirklich mehrere Stunden auch diese ganze Jira-Thematik, Epic User Story, To-Do-Unteraufgabe zum Beispiel besprochen. Und tatsächlich habe ich auch immer mal versucht, so in Richtung Steve, ich könnte es ja mal mit dem Gantt probieren, um das noch ein bisschen grafisch besser zu gestalten. Und wie Steve vorhin schon gesagt hat, hab Vertrauen in uns.
Es gibt nichts Schlimmeres. Und da ist ja so viel Techie in mir drin. Ich glaube, mein Team hat applaudiert, als ich das zu dir gesagt habe. Und als ich gesagt habe, geh uns nicht auf den Sack mit irgendwelchen Enddaten. Ich schreibe dir kein Enddatum dran. Ich weiß, wann wir fertig sein müssen. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Und wenn wir merken, wir kommen nicht mehr zurecht, dann melden wir uns. Und das ist auch der früheste Zeitpunkt, wo wir es wissen, weil Anja kam immer, ja, wir müssen das aneinander kettern und damit ich weiß, wo wir rauskommen und so weiter. Ich so, nee, wir arbeiten so schnell, wie wir können und wir sagen dir immer, wo wir gerade stehen und was wir für ein Feeling haben. Also wir haben versucht, im Team immer zu spüren, sind wir noch auf einem guten Track oder nicht auf einem guten Track. Und die Summe der Gefühle, über die wir jetzt gesprochen haben, das war jetzt nicht esoterisch, aber das Bauchgefühl, was jeder hatte in unserem Team, die schon lange IT machen, war einfach gut. Also wenn man mit der Summe von dem rausgeht und den Durchschnitt sieht, dann weiß man, wo wir stehen. Wir haben Leute, die sind etwas skeptischer. Wir haben Leute, die sind eher ein bisschen positiver und sehen das, ja, wird schon. Und die Mischung war da immer ganz gut. Da haben wir mal ein gutes Gefühl gehabt. Dann habe ich gesagt, Anja, vertrau auf unser Gefühl. Wir machen das schon.
Und mehr als das gesetzte Setting war nicht notwendig. Und deswegen, ja, sind wir da wirklich gut durchgekommen.
Das heißt, ihr habt Zwischending zwischen Agil und Wasserfall so gemacht? Genau, okay.
Genau, das beschreibt auch unser Team. Also in dem Betriebsscope, den ja zur Infrastruktur gehört, Betreiben der Infrastruktur, hat man halt genau dieses Mischverhältnis von Wasserfall und Agilität. Na, also ich kann nicht sagen, ich kann komplett agil arbeiten, weil wenn ich eine Störung habe, dann ist mein ganzer agiler Kontext von, was ich mir von meinem Sprint vorgenommen habe, wird halt torpediert. Das heißt, ich muss immer so eine Mischung aus beiden finden. Und wir haben im Team über die letzten Jahre immer wieder die Methodik optimiert. Dann haben wir mal ein bisschen Kanban mit reingenommen und dann für uns angepasst. Dann haben wir mal Stories reingenommen, haben gesagt, lass uns mal das in Stories beschreiben und lass uns mal so eine Art Backlog aufbauen für unsere Projekte mit der Maßgabe, dem großen Ziel von uns. Wir wollen da hinkommen, das ist unser weites Ziel, 20% Basisbetrieb, 80% Projekte. Also 80% agiles Projekt arbeiten und 20% Basisbetrieb, so die ganz normalen House-Cleaning-Sachen. die sollen nur auf 20% runterbrechen von unserer ganzen Arbeitslast, damit wir viel nach vorne machen können. Und da optimieren wir uns ständig und gucken immer, was gibt's im Agilen, aber nehmen nicht die agile Bibel und sagen, wir leben jetzt danach, sondern wir ziehen uns die Sachen raus, die wir brauchen, und über regelmäßige Retros optimieren wir immer unsere Prozesse an der Stelle. Und genau das haben wir im Projekt einfach angewandt. Also für uns war es die gängige Methode, mit der das Team gut unterwegs war. Natürlich in der Größe mit noch einem Projektmanagement obendrauf. Mhm. Das war additiv quasi zu unserem Vorgehen.
Mhm. Okay, und war das mit der Unterbrechungsfreiheit, war das schon von Anfang an oder kam das erst später dazu?
Naja, wir hatten in der Zeit, das hat ja vor langem angefangen, wieder einen Geschäftsführerwechsel. Und dann habe ich bei unserem Geschäftsführer natürlich auch das Thema vorgestellt und er sagte, ja, es ist super wichtig, was wir machen, aber ihr macht das unterbrechungsfrei.
Mhm.
So, und übrigens, es darf auch nicht so viel kosten. Mhm. Nimm bitte Konzerneinheiten mit rein.
Das will auch keiner merken.
Ja, am besten merkt davon keiner was. Mhm. Genau, weil unser Entwicklungsprozess muss ja weiterlaufen. Ja, so.
Wenn sonst nicht ist, ne?
Genau, so macht mal, aber stört bitte nicht.
Ja, und kostet dabei bitte auch nichts.
Genau, kostet ja, nicht zu viel, ne? Ja, also da muss ich echt sagen, dass die Kongster da immer ganz gut unterwegs war. Wenn wir wirklich gesagt haben, wir brauchen das Geld für einen, dann haben wir das auch bekommen. Also wir haben jetzt nie die Situation gehabt, dass mein Chef zu mir kam und sagte, jetzt quetscht das dir irgendwo raus, ne? Also meistens konnten wir erklären, warum wir es brauchten, und die Budgetplanung, die wir immer dann für die Jahre machen, die ging dann halt auf. Jetzt in dem Projekt ist natürlich ein Sonderfall, aber ja, wenn man sich über so ein ganzes Unternehmen mal die Kostenstruktur anguckt und guckt, was so eine Marketingkampagne kostet, da kostet IT noch relativ wenig. Also da sind wir wirklich günstig unterwegs. Da kann man da als Geschäftsführer oder vielleicht als Finanzer da noch ein bisschen tricksen, aber ja, wir haben versucht, es so wenig kosten lassen wie möglich. Also wir sind auch in den Zeitrahmen geblieben, dass wir nicht Zusatzkosten erzeugen mussten. Mhm. Also war es dann gut abschaubar oder absehbar, was wir dann an Kostenapparat erzeugen. Ja.
Und dich, Anja, weil du musstest das ja natürlich auch einplanen, dass das dann unterbrechungsfrei sein soll. War das dann für dich einfach so ein zusätzliches Attribut in deiner Planung oder war das dann quasi auch, wo du dann viel recherchieren musstest, wo du dann viel mit den Leuten gesprochen hast, wo du dann auch deine Pläne teilweise umwerfen musstest, weil dann irgendwie später erst bekannt wurde, was das eigentlich für Konsequenzen hat?
Es waren niemals meine Pläne, es waren immer unsere Pläne, denn tatsächlich ohne das Infrastrukturteam ist nichts möglich gewesen. Steve hat schon mehrere Umzüge gemacht.
Ja, okay.
Er wollte es auch mittlerweile in einen Arbeitsvertrag aufgenommen haben, dass er nie wieder ein Rechenzentrum umziehen
das
muss.
Das kommt da rein, ja.
Und zum anderen, es ist eine Teilkomponente, das nicht aus den Augen zu verlieren und natürlich auch die Maßnahmen darauf auszulegen, die Risiken so zu bewerten, ne, das ging dann bis hin zum Transport. Was müssen wir tun, damit wir überhaupt, wenn wir Logistik, also wenn wir Hardware transportieren, wie kann das denn sein, dass wir da ein Stück rausnehmen?
Ja.
Da muss ja hier genug da sein und im neuen Rechenzentrum auch schon, um das überhaupt stemmen zu können. Also deswegen, es hat uns durch das ganze Projekt begleitet. Was muss passieren, damit wir das können, ist natürlich eine Komponente von denen. Auch Security-Themen sind ganz wichtig gewesen, ne?
Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt hier so viel Fragen
stelle. Leg los.
Sehr gut. Also tatsächlich, ich habe nur einmal gehört, ich war nicht mal dabei, wo bei einem Kunden auf dem Campus, da haben die so eine Exadata, das ja auch so ein Serverschrank ist, haben die da umgezogen, nur ein paar hundert Meter, aber dann auch mit so einem, wie nennt man das, Hund, glaube ich, mit diesem
so Rollwagen, ja.
Ja, oder genau, sowas. Rollwagen. Ja, ja. Und dann bloß ganz vorsichtig, darf nicht zu doll zittern, weil es ja super empfindlich, darf ja nicht gekippt werden. Und das war wohl ein richtig großes Ding, das halt nur ein paar hundert Meter weiterzubringen. Da stelle ich mir das sehr, sehr kompliziert vor, das hunderte Kilometer vielleicht wegzuplanen. Wie ist das gelaufen? Also habt ihr dann tatsächlich Teile von den Rechenzentren quasi rausgelöst und dann peu à peu ins neue System gefahren oder ins neue Rechenzentrum?
Du hast es richtig erfasst. Es ist eine so große Komponente im Projekt gewesen, dass wir gesagt haben, oder ich gesagt habe, ich würde diesen Teil gerne einen zweiten Projektleiter dazu holen. Das ist der Marco.
Aha.
Und der hatte dann den kompletten Logistik- und Rechenzentrum-Stack, weil da wirklich extrem viel dazu gehört. Und das fängt bei einem klimatisierten Transport an, der luftgefedert sein muss. Steve, kannst du noch gerne ergänzen?
Geschützt, ne? Bewaffnete geschützt und GPS getrackt. Und ja, genau wie, also diesen Exadata-Transport, den kann ich erstmal nachfühlen.
Ja.
Was wir genau gemacht haben, ist so eine Art, ich nenne es immer Hütchenspielertrick genannt, wo ich quasi ein bisschen was wegnehme und auf der anderen Seite auftauchen lasse. Und deswegen haben wir ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben ein bisschen Zusatzhardware gekauft. Das habe ich dann Swing Gear getauft. Das waren einfach zusätzliche Serverressourcen. Und wir haben auch komplett neues Netzwerk gekauft für den neuen Standort. Das heißt, wir haben am neuen Standort quasi so eine Basisinstallation gemacht. Ein komplett neues Netzwerk, ganz neue Technologie. Wir haben neue Firewalls gekauft, weil wir da glücklicherweise in dem Zustand waren, dass wir eh erneuern mussten, also von dem Support her. Und dann zusätzliche Server einfach als Compute. So, und dann habe ich quasi so einen Mini-Standort gehabt, der schon mal so eine Grundfunktionalität angeboten hat. Und daraufhin habe ich die beiden Standorte miteinander verbunden und dann war dieses Stretch-Design quasi da. Also ich habe so meine ganzen Netze einfach über 400, 500 Kilometer gestreckt in den anderen Standort rein. Das heißt, da konnte schon eine VM laufen, die mit Frankfurt, unserem Hauptstandort, kommunizieren konnte über diese Strecke. Das war wirklich eine Dark-Fiber-Glasstrecke, zwei Stück davon redundant verschlüsselt, quer durch Deutschland, um den neuen Standort daran zu koppeln. Und genau dann ist der Trick halt, auf einem Bein zu stehen, während das andere Bein transportiert wird, gesichert, und das andere Bein dann auf die andere Seite zu stellen und dann die Technologien oder die Mechanismen, die wir alle kennen, von Clustern, Takeover, Switchover, Failover, du nennst es, es gibt tausend Namen dafür, jeder nennt es anders, genau die einzusetzen, ne? Weil die sorgen für einen sicheren Workload verschieben. Ne? Also wenn ein Firewall-Cluster schwenkt, dann wird das sicher in die andere Firewall geschoben. Wenn eine VM verschoben wird, wird die sicher auf einen anderen Träger verschoben. Wenn ein Storage-Schwenk gemacht wird, wird das Storage im laufenden Betrieb auf einen anderen Knoten verschoben. Und das war eigentlich der Ansatz, mit dem ich reingegangen bin und gesagt, wir nehmen Bestandstechnologien, die wir schon kennen. Wir haben schon tausendmal eine VM verschoben. Warum soll das nicht über 400 Kilometer gehen?
Ja.
Und ich möchte noch gerne ergänzen, du hast gefragt, es waren nur wenige hundert Meter und trotzdem musste man gucken, dass es alles so safe ist. Was bei uns noch dazu kommt, es geht ja um den Transport personenbezogener Daten. Und im Konzern gibt es eine Richtlinie, wie du einen USB-Stick transportieren darfst, aber mehr nicht.
Ja.
Und wir haben mit allen Security-Bereichen bei Kongstar, bei der Telekom MMS und natürlich auch im Konzern gesprochen. Und es gibt leider keine wirklichen Regularien, sodass wir uns festgelegt haben, es geht hier um die höchste Schutzklasse, denn es werden personenbezogene Daten transportiert. Und deswegen auch nicht nur dieses gepolsterte, klimatisierte, sehr natürlich auch sichere und dementsprechend begleitete Transport. Mhm. Also wir waren, wenn ihr euch das vorstellt, der Umzugs-LKW, der diese entsprechenden Vorgaben dann erfüllt hat, der wurde vorher mit einem Sicherheitsdienst oder davor ist ein Sicherheitsdienstfahrzeug gefahren, dahinter. Und dann sind Marco und ich als Projektleiter dahinter gefahren als Telekom-Begleitfahrzeug, um einfach diese personenbezogenen Daten noch mit zu schützen, neben dem Schutz der Sicherheitsdienste.
Mhm.
Und für uns war das wirklich wie so ein Krimi.
Ja, das glaube ich.
Das war ein echter Lacher, der hat sich durchgezogen bis in den Führungskreis bei uns rein.
Ja, denn wir sind dort, also wir hatten wirkliche Umzugshandbücher mit strikten Ablauf, also dass alle wissen, wer muss wann wo sein. Auch der Sicherheitsdienst hat natürlich gesagt, jo, wir wollen ja nicht auffallen, ihr sollt nicht auffallen, es soll niemand wissen, es wird nicht die gleiche Strecke gefahren. Wir parken entsprechend, wenn wir auf den Rastplatz fahren, fährt einer vor. Also es war wirklich, wir wollten echt auf Nummer sicher gehen und es hat super funktioniert. Es haben alle gut miteinander kommuniziert. Wir hatten hier Walkie-Talkies mit Hunde für Sicherheit. Wir mussten pullern.
Habt ihr euch Codenamen gegeben?
Jo. Ja.
Grüner Falkeruhr. Langsame Kröte oder sowas. Ich weiß nicht.
Der Adler ist im Rost gelandet. Nee, das haben wir dann nicht gemacht. Aber das Wichtigste war, Marco und ich sind alle Umzüge mitgefahren. Wir beide. Und wir waren über 7000 Kilometer dann schlussendlich dieses Jahr auf der Autobahn unterwegs. Und was nicht fehlen durfte, war die Bocki-Pause. Ne? Also wir sind dann an die Tanke ran. Machst du ja auch einfach, damit du klar im Kopf bleibst, dir dann nicht irgendwelche Fehler unterlaufen, du irgendwie unaufmerksam wirst. Und wir haben es dann liebevoll Bocki-Pause genannt. Und wir haben auch bis zum letzten Umzug uns immer eine Bockwurst geholt, aber dann war wirklich gut.
Das waren die letzten Quittungen, die dann auf den Umzugs, auf den Stapel mit den Rechnungen gekommen sind.
Ja, genau.
Die 48 Bockwürste dann. Und so.
Genau.
Ja, aber den besten Krimi-Moment, den hast du noch ausgeschlagen. Ne? Der Sicherheitsdienst hatte wechselnde Kennzeichen. Ne? Die sind halt wirklich zum Standort gekommen.
Ja.
Dann haben die sich die Kennzeichen abgenommen, sind in den Kofferraum gegangen, haben sich neue Kennzeichen rausgenommen und draufgesteckt.
Also,
und die waren auch bewaffnet. Ne? Und
ja,
wie ich sagte, das ging bei uns in den Führungskreis rein. Ich habe zwischendurch den Status reporten müssen zur Geschäftsführung.
Ja.
Und dann saß ich da und habe gesagt, ja, so und so. Und dann, ja, wir haben gehört, dass da bewaffnete Leute unsere Daten geschützt haben. Ich so, ja, total natürlich, ne? Ja. Und dann so, können wir bei euch einen Jobvisit machen? Wir wollen mit einem Teser rumlaufen. So, ehrlich. Also, das war ganz interessant, ne? So, unsere Marketing-Kollegen, die sagten so, das ist so abstrus für die. Und für uns war es so, hey, wir bewegen hier wirklich das Herz des Unternehmens, ne? Also, das sind die Kundendaten und das ist schon immer wichtig gewesen. Aber wir wissen es ja durch die letzten Jahre, es ist extrem wichtig, Kundendaten zu schützen.
Ja.
Und ja, das ist halt wirklich auch genau, wie es beschrieben, ne? Mit Vorhut, Vorfahren, Kreuzung abchecken, damit man nicht in den Stau fährt oder dass man in den Stau fährt und solche Geschichten. Das war alles durchgetaktet. Das ist wirklich nur Transportlogistik, ne?
Ja.
Und find mal jemanden, der dir einen Server umzieht, weil jeder kann Umzug. Da findest du tausend, aber wenn du sagst, ich will IT-Umzug haben, gefederte LKWs und so, sagen, haben wir noch nie gemacht.
Ja.
Es gibt mir trotzdem so Alarm für Cobra 11-Vibes, wie ihr dann auf der Autobahn fahrt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber das ist halt genau das. Man erwartet jeden Moment irgendwie so einen ganz alten roten Opel Corsa, der von der Seite reingeflogen kommt irgendwie mit den Geschenken. Ist bei mir in der Nähe, ist es gedreht worden, deswegen habe ich da immer so eine Referenz zu. Aber man erwartet natürlich was ganz Schlimmes, aber im Endeffekt ist es so, dass die Leute sich fragen, was ist das denn?
Genau.
Ist das Schwertransport oder?
Genau.
Nee, warte mal, das ist ein Sicherheitsdienst, was ist denn da drin? Ne? Und dass das wirklich eigentlich Hardware ist, die vielleicht in sich schon Wert trägt, aber dass das einzig Wertvolle eigentlich die Daten auf den Festplatten in dem... Ich habe jetzt noch eine Frage, damit ich mir das bildlich vorstellen kann. Also, es war ja nicht nur ein LKW, der da gefahren ist. Über wie viele Server reden wir? Über wie viele Höheneinheiten, beziehungsweise so palettenmäßig kann man sie, glaube ich, am besten sagen. Wie viele Server?
Ja, also wir haben so 46 Server und 7 Storage-Systeme und das sind in Höheneinheiten kann ich es gar nicht benennen. Ich glaube, wir hatten so 8 Racks voll und die haben ja so 42 HE und wir haben immer Standard Luft eine HE, also so ja, Richtung 100 HE oder sowas in Summe vielleicht. Und wir sind wirklich schon mit einem LKW gefahren, weil wir ja diese Aufteilung hatten. Das heißt, wir sind ja auf einem Bein gestanden, ne? Und wir haben ja diesen Stretch-Zustand gehabt. Das heißt, der Workload wurde live über das Kabel geschoben, nur die Hardware konnten wir nicht übers Kabel schieben, die muss natürlich transportiert werden und die war ja dann im Prinzip ausgebaut und da, somit ist es ein Transporter gewesen, der Werbung drauf hatte, die nichts, genau, also irgendwie Fischtransport oder was auch immer und deswegen auch witzigerweise, wie du das gerade beschrieben hast mit Cobra 11, ne, genau das stand auch in dem Risikoblatt, in der Risikobewertung steht drin, was passiert, wenn die einfach, muss ja nicht absichtlich sein, aber was passiert, wenn irgendeiner auf der Autobahn einschläft, nach rechts lenkt und genau diesen LKW erwischt, ne? Klar fahren Millionen Autos, aber du denkst genau so. Ja. Und das ist auch das, was du abschätzen musst, weil es kann ja etwas passieren, was gar nicht mutwillig ist.
Ja.
Und was passiert dann, wenn das Storage-System, was jetzt da ist, defekt ist? Was machen wir denn dann?
Ja.
Oder
das ist ja ein laufender Prozess.
Oder früh bevor wir losfahren, es kommt gar nicht erst der Transportunternehmer oder der Sicherheitsdienst. Wie entscheiden wir dann? Ne? Also es war nicht so ein 80-20, wird schon gut gehen, sondern es waren 99% Check bis zum Schluss.
Wie viel Pufferzeit für Stau und...
War das auch ein zeitlich relevanter Faktor? Also sprich, auf diesem einen Bein stehen, das kann ja kein Mensch durchgängig und ewig lange, ne? Dass ihr gesagt habt, okay, wir planen das für den Tag, wir fahren dann los, dann kommen wir an, dann schlafen wir aber auch nicht, sondern wir fangen an, die müssen sofort eingebaut werden. Nein, das ist jetzt so die Vorstellung, die ich habe, weil dieses eine Bein, das fängt irgendwann an zu zittern und wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir jetzt noch weitere 24 Stunden das auf den Beinen belassen, das Ganze, sondern wir müssen wirklich schnell gucken, dass wenn wir angekommen sind, dass das Ding wieder live kommt, damit die Last wieder ausgeglichen wird, ne?
Genau, also im Endeffekt ist es so abgelaufen, wir haben eine Pufferzeit für die Fahrzeit eingeplant und das Team, was ausgebaut hat, war nicht das Team, was eingebaut hat. Das heißt, wir haben uns aufgeteilt, ein Team ist zu dem alten Standort gefahren, hat den Ausbau gemacht, hat das verpackt mit dem Logistiker und haben es ihm übergeben. Und das andere Team ist dann in der Zeit, wo die losgefahren sind, mal gemütlich zum neuen Standort gefahren, dass die quasi ausgeruht dort ankamen und haben das entgegengenommen und dann haben wir es aber akklimatisieren lassen. Weil was kennen wir, wenn wir sowas schnell bewegen? Wir kriegen Kondenswasser, ne? Und das ist eine Riesengefahr. Weil es wäre super schlecht, wenn unser Transport super läuft, wir bauen das ein, machen Strom drauf, puff. So, das heißt, wir haben das dann an dem Abend, wo es angekommen ist, eingebaut und sind dann quasi schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen durch die mehrere Stunden Klimatisierung ist das dann akklimatisiert. Das heißt, es gibt keine Luftfeuchtigkeit mehr in den Systemen und da ist auch nichts mehr drin. Und dann haben wir quasi verkabelt und Strom draufgegeben erst.
Genau. Und Marco und ich, wir sind immer am Vortag schon angereist, sind in das bisherige Rechenzentrum gefahren, haben dort wirklich geguckt, passt das? Leuchten die richtigen ILOs? Also die richtigen, können die richtigen Server ausgebaut werden? Wir haben die dann teilweise noch beschriftet, damit der Ausbau schnell gehen kann, ne, und das oder gut läuft und dann nicht noch irgendwelche anderen Orga-Themen sind. Und dann sind wir ja mitgefahren und haben dann quasi an die zweite Schicht übergeben haben dort noch den Orga-Kram im Rechenzentrum geklärt. Also war wirklich eine nahtlose Kette, damit das so wenig wie möglich oder so kurz wie möglich dauern kann.
Genau, und mit der Inbetriebnahme war dieses zweite Bein dann so halb da. Ne? Also beim Storage war das ja wichtig, weil wir einen Datenversatz bekommen. Also wir haben ein Storage-System, was synchron in beide Brandabschnitte geschrieben hat. Das heißt, ich habe immer auf beiden Seiten alle Daten. Und da das eine Bein ja weg war, hatten wir ein Diff. Das heißt, mit der Inbetriebnahme des Storage, das war unser erster Aktionspunkt, haben wir diesen Sync gestartet über diese 500 Kilometer, damit er die restlichen Daten, die in dem Zwischenraum entstanden sind, wieder synchronisiert hat. Und nach dem Moment war es nicht mehr so auf einem Bein, weil wir haben die hohe Redundanz der Daten wieder. Wir haben im neuen Standort Daten. Wir haben ein paar Server da. Also wir hatten dann schon ein bisschen was an Material, womit wir arbeiten konnten. Aber dann dieser fertige Sync war quasi für uns dieses Ready to Migrate. Ne? Das ist so der Punkt, wo wir jetzt können wir Workload verschieben. Ne? Jetzt haben wir das eine Bein rübergezogen. Jetzt können wir Workload verschieben.
Okay, jetzt muss ich meine Gedanken nochmal sammeln. Vorhin hatte ich auch so einen schnellen Gedanken, wo ich irgendwie an meine Ausbildung gedacht habe, weil ich Fachinformatikerin für Systemintegration gelernt und ich weiß noch, dass wir damals auch so Recovery- und Desasterpläne besprochen haben und ich dachte mir immer, es ist so übertrieben, wenn man dann so dicke Bücher und Pläne braucht, die man dann so einen extra wasserfesten Safe packt, damit man ja irgendwo an einem anderen Ort, damit man ja dann diese Pläne hat und das hört sich sehr, sehr ähnlich an, wie das bei euch da im Projekt erstellt wurde.
Das ist wirklich notwendig, weil du schlussendlich in der Drucksituation, also ich meine, du hast ja eine Last auf deiner Schulter liegen, ne? Du willst, dass das den Daten nichts passiert, dass alles reibungslos läuft und was machen wir in Drucksituationen? Hm. Im Zweifelsfall sind wir kopflos. Und wir konnten uns dort keine Kopflosigkeit leisten, sodass wir wirklich auch Risiko- und Entscheidungshilfen erstellt haben. Ne? Was tun wir wann? Hm. Und wir sind froh, dass wir sie im Endeffekt nicht gebraucht haben. Aber es war gut zu wissen,
Wir mussten das aber auch eingrenzen. Ne? Also ich bin ja dann ich bin genau bei diesem dicken Block, da wird es mir schon wieder schlecht, weil man dann wieder so tief in Eventualitäten reingeht. Ja. Ne? Man plant wieder irgendwas, was abstrus ist. Also wir haben ja auch als Takeaway für uns mitgenommen, man muss nicht alles durchgeplant haben, man muss ein Problem managen können. Mhm. Also ich muss in der Lage dazu sein, in einem Fehlerfall damit umgehen zu können.
Ja.
Und das ist so dieses Level, was man erreichen muss. Man muss überlegen, was passiert, wenn der LKW einen Defekt hat? Wenn da drin was kaputt geht, was machen wir dann? Mehr nicht. Mhm. Ich brauche nicht, ist es jetzt ein Auto gewesen, der ist uns reingefahren, ist es der LKW selber oder welcher Umstand, ist eigentlich egal. Ich muss nur eine grobe Entscheidung wissen, okay, wenn das passiert, dann machen wir das. Mhm. So, und das war's. Und dann gehe ich da auch nicht tiefer rein, weil ansonsten verkopfe ich da auch. Mhm. Ne, weil ich wird ja dann abstrus.
Das stimmt. Ein Thema war zum Beispiel auch das Thema Streik. Und wir hatten das, also die Entwicklungsumgebungen waren gerade umgezogen. Ich weiß noch, ich stehe in dem Innenhof von dem Rechenzentrum und ich kriege den Anruf von meinem Chef hier, die Telekom streikt. Und es hat genau den Zeitraum betroffen, in dem wir die Produktion umziehen wollten. Und ich rufe dann nur den Steve an. Ich sage so, Steve, ich glaube, wir haben da ein Problem.
Und ja, also wie fragt man Leute, ob sie streiken, wenn man nicht fragen darf?
Ah,
für mich, es ist ja, die MMS war ja für uns relevant und die MMS war von diesem Streik betroffen, wir Kongstar selber jetzt direkt nicht. Ja. So, das heißt, ich sag so, ja, wir brauchen euch natürlich, aber jetzt habe ich natürlich den Wunsch, das Projekt durchzuziehen, kann aber auch die Seite der MMS-Kollegen verstehen, die sagen, hey, ich will ja für meine Arbeit, ich will die Forderung, die sie wollen, die haben ja ein Recht da drauf, ne? Und das sehen wir auch als Kongstar ganz, ganz ernst, ne? Wir wissen, ihr habt ein Recht da drauf, deswegen war ich immer dafür, Leute, wenn ihr streiken wollt, bitte streikt, ne? Aber auf der anderen Seite der Zwiespalt, ich muss irgendwie das Projekt hier durchbekommen.
Vielleicht dann nicht morgen.
Ne? Genau, deswegen wir durften den nicht fragen, weil das genau darf nicht passieren. Also ich darf nicht fragen, wer streikt, ich darf nicht vorher abfragen, wer ist da und wer ist nicht da. Das heißt, ich habe nicht aktiv gefragt, war aber für Hinweise offen. Und da waren Kollegen, die von sich aus das verstanden haben, in welcher Situation wir sind und die gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier so viel Energie reingesteckt, diesen technischen Plan irgendwie zu zaubern, wie wir das umstellen, den anzureihen, diese Vorbereitung zu machen. Ich gehe den einen Tag bin ich da und den anderen Tag mache ich so, ne? Und wir kriegen das hin. Und ja, und da haben wir so diese inoffizielle Schwelle erreicht, wo wir gesagt haben, okay, im Notfall hatte ich schon für mich einen Plan. Ich hatte noch ein paar Kollegen bei der Kongstar, weil da sind diese Einbaugeschichten und sowas, da brauche ich keinen Spezi. Ne? Also da gibt es so ein paar Sachen, die kann ich auslagern. Da brauche ich einfach nur Manpower. Da hätte ich irgendwie jemanden gefunden. Nur für andere Zeiträume wäre es halt kritischer gewesen, wo wir die Leute richtig gebraucht haben. Und zwar, wir haben ja zwei Transporte und in der Mitte quasi diese Umstellung. Und bei der Produktion haben wir ja die Umstellung halt runtergebrochen auf 6 Stunden in der Nacht. Na, also am Anfang haben wir das so gestretcht bei der Dev-Umgebung, weil das so unsere Generalprobe war. Da war das so, wir machen hier mal an einem Tag was und da mal am nächsten Tag was. Und hat das so ganz lange sich gezogen. Ja. Und unser Learning war, das ist nicht so geil, weil die Systeme reagieren da so ein bisschen drauf, über 400 Kilometer oder 500 Kilometer zu laufen. Und deswegen habe ich dann, da haben wir dann in Produktion, habe ich das so runtergeschrumpft von der Idee her auf wenige Stunden. Habe gesagt, jetzt machen wir das super konzentriert, so als Hauruck quasi. Und da war es kritisch, dass wir da die richtigen Leute haben. Aber diese ganzen Transportgeschichten so rumherum, die hätten wir einfach mit Manpower erschlagen können.
Und dann noch eine kurze Rückfrage zu diesem Desasterplan. Mhm. Wie hätte das ausgesehen, wenn der LKW eine Panne gehabt hätte? Hätte sich das dann, das Personenschutzteam so wie die Gallier irgendwie so zusammengestellt um den LKW, bis dann ein Backup-LKW gekommen wäre, der immer parat stand? Oder was hätte man dann in der Situation gemacht?
Also der Sicherheitsdienst hat genau das getan, auch wenn wir in den Stau reingefahren sind. Mhm. Die hätten da nie ein Fahrzeug dazwischen gelassen. Es war extrem bemerkenswert. Und wenn es zu so einer Pannensituation gekommen wäre, wäre auch das genau der Fall gewesen. Wäre dann ein Pannendienst gekommen und die wären so lange dort geblieben. Wir hätten natürlich funken müssen mit dem annehmenden Rechenzentrum hier. Wir kommen später. Bei so einem Fall wäre es wahrscheinlich wirklich, hätte sich ja um nur eine kleine Verzögerung gehandelt, aber genau das ist es.
Ja, wenn ich mir aber jetzt vorstelle, dass einen Reifen kann man wechseln, eine Achse bricht oder irgendwas so, dass man nicht die Zugmaschine tauschen kann, sondern würde man dann mitten auf der Autobahn die Server von einem in den nächsten LKW transportieren. Also ne, das, ich denke, das gehört auf dem Level, die Fragen wird man sich gestellt haben und nicht wirklich, wie du schon sagtest, fliegt da jetzt ein großes, ein kleines Auto, fährt das da drunter oder was passiert, sondern eher so, was passiert, wenn dieser LKW nicht weiterfahren kann und die Kundendaten stehen auf der A, weiß ich nicht was, mitten drauf und wir müssen tatsächlich das von einem ins andere Fahrzeug bringen.
Das wäre dann so gewesen. Wir hatten alles in Wannen und so stoßfest verpackt. Das heißt, man hätte die Wannen umgeladen. Mhm. Das wäre dann so gewesen. Das ist genau das, man muss mit dem Problem dann umgehen. Ne? Dann muss ich einfach eine Lösung finden. Solange der Sicherheitsdienst da ist und ich meine, es weiß ja niemand, was es ist. Das ist ja der eigene Kopf hat die Situation anders als wie jeder andere. Weißt du, für alle Leute, die da auf der Autobahn waren, war das irgendein Fischtransporter, der irgendwas nach A und B gebracht
ganz,
hat. Ne?
Ganz
die haben
wichtiger
nichts,
Fisch.
Nichts gemerkt. Ja. Und für uns war das so, guck mal, das ist total wichtig. Ja. Und das ist halt ganz witzig, dann auch selber den Blickwinkel zu wechseln. Ne? Und dann, aber ja, es wäre pragmatisch. Genau, hätten wir genauso machen müssen, weil wir müssen ja auch weiterkommen. Ne?
Ja.
Also, es wäre nie wirklich richtig, richtig gefährlich geworden. Selbst in solchen Gefällen, glaube ich, waren wir eigentlich ganz gut, haben wir uns ganz gut gefühlt mit der Situation. Natürlich wollten wir die nicht zu lange stretchen. Ne? Du willst diesen Risikozeitraum halt möglichst gering halten, ne? Weil das eine unangenehme Situation ist. Aber wir hätten es gehandelt. Also ich war da zuversichtlich, dass wir auch in solchen Fällen eine Lösung finden. Oder ich meine, wir wussten vom Logistiker, dass sie ein Fahrzeug bereit haben. Es dauert halt ein bisschen, aber ja.
Wenn wir aber schon davon sprechen, dass ja dabei nichts schiefgegangen ist, wollen wir vielleicht in das Feld mal vorgehen und mal erzählen, was ist denn schiefgelaufen? Es wird ja wohl nicht alles komplett reibungslos geklappt haben.
Also, ich glaube, es war zu perfekt. Das ist eigentlich so das Problem da dran, ne? Weil perfekt ist langweilig. Aber wir hatten wirkliche Probleme. Also, in den Testumzug hatten wir eigentlich gar nichts. Da ist überhaupt nichts passiert. Das war auch sehr, sehr mit sehr, sehr viel Pufferzeit und allem. Da haben wir sehr, sehr viel Zeit drum gehabt. Wir haben natürlich dann Effekte gesehen in den Systemen, die ungünstig waren, die uns dann ja motiviert haben, Produktion das alles viel, viel enger zu machen. Mhm. Und als wir die Produktionsumstellung hatten, hatten wir eine defekte Festplatte beim Schwenk. Also als das Storage-System wieder in Sync war und die beide aktiv waren, hat er gesagt, irgendwie geht es einer Platte von mir nicht gut. Das war eine von den Schattenplatten, die den Live-Sync zu dem ersten System hatten. Die hat dann gemerkt, oh, mir geht's nicht so gut. Das heißt, eine Platte haben wir verloren. Ja, und ich glaube, der beste, der lustigste Moment war, als wir um 2.30 Uhr uns nachts getroffen haben. Und wir wollten dann die VMs verschieben und bei Xen, was wir einsetzen, hat es schon angefangen und der Kollege sagte, ach, läuft los. Und der andere so, ich kann hier irgendwie keine VM verschieben in VMware, das geht irgendwie nicht. Mhm. Oh, wir haben die Zielsysteme überhaupt nicht vorbereitet. Da fehlen alle Netzwerke drauf, die die Server brauchen. Oh. Wir haben die nicht konfiguriert. Okay. Und dann waren wir so, okay, ja, dann machen wir das jetzt. Dann haben wir unseren Automatisierungsjob gestartet und der braucht halt für alle Server sehr lange. Mhm. Und dann haben wir das so gestartet, nach 15 Minuten waren wir immer noch nicht weiter und wir so, boah Mist, jetzt müssen wir aber irgendwie ein bisschen. Und dann hat unser Kollege gesagt, ich lass mich mal kurz raus, ich konzentriere mich mal gerade, ich kommentiere alles aus unserer Automatisierung aus, was wir nicht brauchen. Der hat die gerade mal kurz einen Branch aufgemacht, alles rausgekickt, was wir nicht gebraucht haben, dann fokussiert das nochmal ausgeführt, nur für die Server, wo wir es brauchen. Und dann sind wir, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde später gestartet. Und dann haben die sich so ein bisschen gebettelt, die Jungs. Der hat gesagt, oh, ich habe nur noch so 15 VMs und der VM-Kollege, ich habe noch so 200. Aber ich krieg dich trotzdem, ne? Ich krieg dich.
Ja, wenn man es mit Humor nehmen kann, ja, ist das wunderbar. Ja, also ich für meinen Teil, ich glaube, ich spreche da auch für dich mit. Ich könnte da stundenlang weiter zuhören. Ich hätte auch noch unheimlich viele Fragen. Eine Frage habe ich noch.
Also, ich wollte es auch gerade sagen. Eine Frage habe ich noch, eine schnelle.
Caro darf.
Oh, danke schön. Dürft ihr sagen, wie viel das ungefähr gekostet hat? Oder in welchen Dimensionen sich das bewegt hat?
Ich kann die genauen Zahlen gar nicht sagen. Also ich weiß ungefähr, was das neue Datacenter in der Miete kostet. Das ist ein bisschen teurer als das vorher, also überraschenderweise. Also sind wir gar nicht dafür, dass wir jetzt eine Co-Location haben. Also ich glaube, ich habe keine kompletten Ziffern bekommen. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Also es wird, Anja, hast du eine Idee? Es war schon...
War teurer und vielleicht ein, zwei Werbeklicks.
Ja, also siebenstellig auf jeden Fall, aber nicht achtstellig. Also,
okay.
Also ich denke, im tiefen siebenstelligen Bereich. Also wenn ich jetzt rein den Umzug ziehe, wenn ich jetzt die ganze neue Datacenter-Kosten rausnehme, rein den Umzug, dann denke ich wahrscheinlich sogar, ja, so knapp siebenstellig wahrscheinlich.
Okay,
ja,
super.
Sowas in dem Dreh.
Das war meine letzte Frage.
Darf ich trotzdem meine noch stellen?
Natürlich.
So, wie groß war die Last, die dann von euren Schultern? Also ich erlebe euch jetzt hier gerade... Super relaxed, aber ich meine, ihr habt gerade den Vortrag gehalten, aber das ist ein mehrjähriges, krasses Projekt, was mit viel Risiken verbunden ist. Also ich weiß nicht, wie man es messen könnte, aber wie erleichtert wart ihr, als das alles durch war?
Ja, wir hatten das ja vorhin, Steve hat diesen Produktionsumzug, ne, mit dieser Nachtschicht, die da stattgefunden hat, und Marco als PL-Pendant hat die Nachtschicht mit begleitet. Und ich bin um 9 früh in das Deli gekommen.
Übergabe-Call, ja.
In den Übergabe-Call und habe gedacht, haben die alle Drogen genommen? Die waren so euphorisch, keine Ahnung. Und haben mir ein Update gegeben, hat geklappt, ist durch. Von denen in der Nachtaktion habe ich zu dem Zeitpunkt nur am Rande erfahren.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich jetzt die Abschlussmeldung schicken, habe ich gemacht. Und dann...
Dann war da die Leere. Und dann saß Anja da und sagte, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag?
Ja.
Was kann noch tagsüber passieren, habe ich gefragt. Und dann... Ja, ein bisschen Troubleshooting, aber war nichts groß. Und dann, du gehst am Stock.
Mhm.
Also du hast, das ist so surreal. Du weißt weder, ob du jetzt heulen oder lachen sollst.
Mhm.
Und dann, ich kann mit nichts tun, nicht umgehen. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Du hast dann ich habe 10 Minuten vor dem Rechner gesessen und gedacht,
Das ist wie eine Netflix-Serie, wo dann genau die Szene das Ende kommt und dann kommt eine E-Mail rein mit Rechenzentrumsumzug V2.
Ja.
Und das ist die Ankündigung für den nächsten Umzug.
Niemand hat es gemerkt und das ist genau diese Perfektion ist langweilig. Ne? Das ist echt so, das hat in der Firma niemand gemerkt. Wir haben das einfach so durchgezogen. Meine Bereichsleiterin hat gestrahlt, mein Geschäftsführer sagte, da strahlt ja jemand, und dann, als wir das berichtet haben. Aber die Leute sind einfach abends ins Bett gegangen, sind am nächsten Morgen aufgestanden und in dem Moment ist all das passiert und niemand hat es gemerkt.
Mhm.
Wow,
und deswegen bin ich auch froh, auch wenn das manche immer belächelt haben, wir haben alles protokolliert, also gelockt, 2.35 Uhr, keine Ahnung, bla. Und ich habe ganz viele Fotos gemacht und das war halt auch das Besondere in dem Projekt, dass das möglich war, ne? Wenn du nur Leute hinter der Konsole siehst, das ist jetzt nicht so cool. Und das hat es so erlebbar gemacht und ja, für andere dann im Nachgang auch, ja, man kann was zeigen, was da passiert ist. Ne?
Super cool. Super. Ja, Dank. An der Stelle, ja genau, Dankeschön zuerst mal, dass ihr das mit uns geteilt habt hier in dem Podcast. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal nachträglich, dass das so gut gelaufen ist. Also ehrlich, das Kudos. Ich wage mal zu fragen, ob vielleicht die Folien, die ihr ja auch heute präsentiert habt, die werden ja wahrscheinlich auch irgendwo veröffentlicht werden. Auch außerhalb im Rahmen von Dork muss man mal gucken, dass wir die in den Shownotes nochmal verlinken können, dass man sich da vielleicht die ein oder andere Sache angucken kann. Auch Informationen, die wir jetzt hier in diese Stunde nicht reinpacken konnten. Man sieht, man kann ein Rechenzentrum ohne viele Fehler umziehen. Man kann aber auch einen Podcast von einer Stunde aufnehmen mit technischen Fehlern.
Also das ist problemlos.
Ja, herzlichen Dank, ihr zwei. Ich habe es sehr genossen. Ich freue mich richtig darauf, die Resonanz von den Zuhörern zu hören, was das so mit den Leuten macht, weil wir haben mitgefiebert wie bei Copa. Herzlichen Dank und viel Spaß noch auf der Konferenz.
Danke.
Danke.
Oh, my God.